Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Und am Mikrofon dieser Zwischentöne begrüßt Sie Joachim Scholl und ich freue mich, Ihnen heute einen echten Globetrotter der deutschen Literatur vorstellen zu können. Geboren ist er in Bulgarien. Als Kleinkind kam er nach Deutschland. Von wo aus ist die Familie schnell nach Afrika, nach Kenia weiterzog. Dort ist er aufgewachsen. Dann ging es nach Paris. In München hat er studiert. Weitere Stationen waren Indien und Südafrika. Inzwischen lebt er in Wien. Sein literarisch-publizistisches Werk, das ist wirklich schwer zu überblicken. So viele Bücher sind es inzwischen. Gleichermaßen die Preise, mit denen er auch international überhäuft wurde. In 31 Sprachen gibt es ihn zu lesen. Jetzt ist er bei uns in Deutschland, in Berlin. Herzlich willkommen zu den Zwischentönen, Ilja Trojanow.
Ja, vielen Dank. Schönen guten Tag.
Ihr Leben lässt sich schön überschreiben mit dem Titel eines Romans, den Sie einem historischen Reisenden gewidmet haben. Der Weltensammler heißt das Buch. Gibt es eigentlich, habe ich mich gefragt, irgendeine Region dieses Planeten, in die es Sie so gar nicht zieht, die Ihnen fremd geblieben ist? Island vielleicht oder so?
Ich war tatsächlich noch nicht in Island, das stimmt. Ein Versäumnis, ich entschuldige mich bei allen Isländern. Es geht ja nicht um die Region. Also es gibt ja Leute, die sammeln Länder, so wie andere irgendwelche alten Spielfiguren. Es geht ja eher darum, dass man sich einer Fremde aussetzt, die einen verändert. Das heißt, die Fremde suchen, weil die Fremde für mich ein notwendiger Bestandteil ist eines Erkenntnisprozesses, einer Ansättigung von Erfahrung und auch ein Spiegel, mit dem oder mit dessen Hilfe ich mich immer wieder in Frage stellen kann. Es ist unglaublich bereichernd, wenn man Menschen begegnet oder Bräuchen, Traditionen, Ansichten, Haltungen, die das, was man glaubt, verstanden zu haben oder von dem man vermutet, dass es richtig ist, grundsätzlich in Frage stellen. Und dadurch entsteht, glaube ich, so ein flirrendes Bewusstsein dafür, dass es viele mögliche Perspektiven gibt, dass es viele mögliche Organisationsformen gibt und dass nicht per se eine der anderen überlegen ist, sondern man erst einmal sie sehen, hören und verstehen sollte.
Internationalität haben Sie schon als Kind gelernt, wir werden davon noch hören. Und ebenso früh haben Sie eine, ja, schon professionelle Leidenschaft in Ihrem Leben entwickelt, die für einen Schriftsteller, einen Intellektuellen nicht unbedingt typisch ist, nämlich für den Sport. Ich musste jetzt bei den Olympischen Spielen in Frankreich vor einiger Zeit so oft an Sie denken, Herr Trojanow. Haben Sie auch viel geguckt? Fanden Sie es auch toll?
Ich gestehe, ich habe nicht nur viel gesehen, sondern ich war immer wieder beeindruckt von dieser typisch französischen Fähigkeit der Inszenierung. Diese grandiose,
ja, Hammer, ne?
Diese grandiose Mise en scène mit den Fluchten. Also das hatte eine Choreografie der Grandiosität. Manchmal war es ein bisschen übertrieben, aber es war natürlich viel, viel reizvoller als bei den letzten Olympischen Spielen, dass man einfach das irgendwo hingeknallt hat und das Übliche gemacht hat.
Warum ich aber deshalb an Sie gedacht habe, liegt natürlich an einem Buch von Ihnen, das Sie als Extremsportler zeigt, muss man glaube ich schon sagen. Der Band heißt Meine Olympiade, ein Amateur, 4 Jahre, 80 Disziplinen. Und dieser Titel, der ist genau das Programm. Sie haben als Amateur in 4 Jahren alle 80 olympischen Disziplinen trainiert von 24 Sportarten. Von welchem wilden Affen muss man da gebissen sein, um so auf eine Idee zu kommen?
Naja, das ist jetzt diskriminierend gegen Affen, die ich ja extrem sympathisch finde. Es ist ja eher sehr, sehr menschlich. Es ist ja diese Hybris, diese anthropologische Hybris, sich Aufgaben zu stellen, die offensichtlich größer sind als man selbst und sie mit einem Wahn und einer Obsession anzugehen. Natürlich große Gefahr, dass man scheitert. Bin ja auch öfter gescheitert. Aber es ist natürlich auch eine Art Erhöhung. Was mich interessiert hat, war ja, ich brauchte einfach einen narrativen Rahmen, deswegen diese 80 Disziplinen. Was mich interessiert hat, war zu sehen, was für Subkulturen es in jeder Sportart gibt. Das war hochinteressant. Also es fächert sich quasi so eine Art Kulturvielfalt des Menschen auf mit ganz unterschiedlichen Ritualen, Zeremonien, natürlich auch Sprache, Haltungen, Wertigkeiten. Und das andere war zu sehen, in einem Alter, in dem man allmählich altert, wo sind die Grenzen? Das heißt, wie schnell kann man etwas Neues lernen und was kann man nicht mehr lernen? Und das war das Positive, was ich wirklich immer wieder gerne erzähle, weil das, glaube ich, auch eine Anregung ist für viele von uns, dass man selbst in einem nicht ganz jungen Alter eine erstaunliche Lernkurve hat und bei manchen Sportarten schon nach wenigen Wochen so gut reinkommt, dass man ganz viel Lust dabei hat.
Man, es gab ja sogar richtig ein sportliches Ziel, halb so gut wie die Goldmedaillengewinner zu sein. Das heißt also, in, sagen wir, 20 Sekunden 100 Meter zu laufen.
Das ist einfach.
Kugelstoßen war dieses Jahr 22,90 Meter. Goldmedaille USA, haben Sie also so
das
circa 11 Meter geschafft?
Das ist unmöglich. Also wir sehen jetzt schon, bei manchen ist es einfach, bei anderen habe ich es gerade so geschafft und bei weiteren ist es völlig unmöglich.
Ich meine, wir vertiefen diese Höchstleistungen natürlich auch noch später. Eine Sache noch vorweg, auch diese Tour war ein Globetrotting. Sie sind jetzt nicht nur so zu Hause in Wien in die Turnhalle auf dem Sportplatz gegangen, sondern Ringen haben Sie im Iran trainiert, Taekwondo in Hongkong, Beachvolleyball in Rio de Janeiro, Segeln auf Sri Lanka. Meine Güte,
ja,
habe ich damals
Judo
gedacht, als ich das gelesen habe, haben Sie einen Sponsor gehabt für all diese Reisen, irgendwie Adidas
nein,
finanziert?
Nein, überhaupt kein Sponsor. Wir können gerne darüber reden, wie unglaublich schwierig es inzwischen ist, überhaupt als freier Autor Bücher zu schreiben, weil es ja sehr wenig Sponsoring oder gar nicht gibt. Ich habe das immer kombiniert mit anderen Reisen. Also eigentlich die schönste Auslandsreise war in Japan. Da habe ich tatsächlich in Tokio, in dem quasi Mekka des Judo-Sports, meine allerersten Übungen gemacht. Ich war dort eingeladen, weil ein Roman von mir auf Japanisch erschien. Ich habe das immer kombiniert mit Reisen, die eh schon anstanden. Der Weltensammler erschien im Iran. Übrigens das einzige Land, in dem der Roman zensiert wurde. Und zwar interessanterweise nicht wegen dem Kapitel, das sich mit dem Islam beschäftigt, sondern wegen der Liebesszenen.
Aber auch nach Sri Lanka wurden Sie dann wohl eingeladen.
Sri Lanka sehen, war ich tatsächlich auf etwas, was sich Residenz nennt. Das gibt es ja an unterschiedlichen Orten der Welt. Da wird man eingeladen, dort eine Zeit lang zu verweilen und zu arbeiten.
Von all dem erzählen Sie uns, Herr Trojanow, in unseren 90 Minuten Zwischentönen, zu denen auch Ihre Musikwünsche gehören. Selbstredend aus vieler Herren Länder haben Sie sich Lieder ausgesucht. Wir starten in Brasilien mit Hermeto Pascoal, großer Avantgarde-Mann, Multi-Instrumentalist, 88 Jahre, inzwischen alt, wie ich gelesen habe. Was hören wir von ihm und warum, Herr Trojanow?
Aussprache wahrscheinlich nicht gut, Musica da Lagoa. Weil es, Sie haben es ja schon angedeutet, jemand ist, der in der Gegenwartsmusik selten ist, ein Tausendsasser, ein Shape-Shifter, also jemand, der von der neuen Musik Avantgarde bis hin zur indigenen Musik des Amazonas eine ganz eigene Mischung macht. Das heißt, ganz originell und gleichzeitig völlig anders als so ein globaler Mainstream-Sound.
Musik aus Brasilien von Hermeto Pascoal. Hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk auf Wunsch von unserem Gast heute, dem Schriftsteller Ilja Trojanow. So, fangen wir mal ganz von vorne an mit Ihrer wirklich internationalen Biografie, Herr Trojanow. Begonnen hat sie in Bulgarien, in Sofia, wo Sie 1965 zur Welt kamen. Immerhin die ersten 6 Jahre haben Sie dort gelebt. Haben Sie da noch Erinnerungen dran? Wie war das so ganz klein?
Ja, klar. Also anekdotische Erinnerungen bzw. Fragmente. Wir waren damals typisch Großfamilie in einer kleinen Wohnung. Das heißt, jeder hatte ein kleines Zimmer. Im Wohnzimmer war die Großmutter. Ich erinnere mich natürlich an den ersten Kindergarten. Ich hatte eine sehr schwere Nierenoperation. Daran erinnere ich mich natürlich auch. Interessant ist allerdings, dass es ganz zersplittert ist. Und mit der Flucht, mit der sehr abenteuerlichen Flucht, beginnt auf einmal eine kontinuierliche Erinnerung. Das heißt, das war so ein einschneidendes Erlebnis, dass in irgendeiner Weise die Erinnerung dann begann, wie ein Film sich aufzuspulen und sich zu verfestigen.
Was haben Ihre Eltern gemacht? Was waren die von Beruf?
Mein Vater Ingenieur, meine Mutter hat Anglistik studiert.
Und warum ist dann Ihre Familie 1971 in den Westen geflohen?
Aus den üblichen Gründen, also Unverträglichkeit mit dem totalitären System, Wunsch und Sehnsucht nach Freiheit. Es gab in der Familie mehrere Leute, die auch lange im Gefängnis waren, meine Eltern jetzt nicht. Und ich glaube, wenn wir schon kurz bei diesem Thema Migration sind, dass unsere Debatte ja, also erstens, an einer völligen Unkenntnis der Sachlage leidet. Also die meisten Fakten, Daten über Migration werden ja überhaupt nicht erwähnt. Aber auch an einem Missverständnis, dass es in irgendeiner Weise klare Kategorien der Flucht gibt. Die Flucht ist oft natürlich jetzt nicht in einem dramatischen Fall Haus bombardiert, man muss schnell weg. Aber in den allermeisten Fällen ist es eine Gemengelage. Es braucht einen bestimmten Typus Menschen, der sich dieses enorme Risiko dann aussetzt. Es braucht aber auch unterschiedliche Triebkräfte. Also einerseits diese tägliche Frustration, tägliche Erniedrigung. Andererseits aber auch ein Traum, ein Tagtraum, das Leben für sich und oft für die Kinder anders zu gestalten. Und diesen Tagtraum, der ja absolut legitim ist und ein zentraler Aspekt der Menschenwürde, den zu diffamieren als Wirtschaftsflüchtlinge, ist wirklich infam, weil gleichzeitig unsere Gesellschaft ja keine größere Sorge hat, als den wirtschaftlichen Wohlstand zu verlieren. Das heißt, für sich selber ist das ein Absolutum. Also wir müssen unbedingt unseren Wohlstand verteidigen, aber anderen Leuten zuzugestehen, dass sie auch aus Situationen des Mangels, des Elends, des Leids zu träumen wagen, ein anderes Leben zu führen, das wird verunglimpft.
Und wie haben Sie es als Sechsjähriger erlebt? Das ging über Italien und das damalige Jugoslawien in die Bundesrepublik. Das
Das war später, also zuerst überhaupt nach Italien. Ist eine sehr lange Geschichte. Selbst die 1,5 Stunden werden nicht reichen. Aber aufgrund von verschiedenen Tricks durften wir dann nach Jugoslawien. Und haben dann interessanterweise die Fluchthelfer waren palästinensische Studenten, die in Zagreb studiert haben. Und die haben dann die hatten ein Auto, die haben uns bis nah an die Grenze gefahren und die wussten, die kannten die Schleichwege. Und dann sind wir durch so einen Pfad, kamen zu einem Fluss, und jenseits des Flusses, ich war auf den Schultern meines Vaters, durchgewartet, jenseits des Flusses.
Wie viele waren Sie denn? Also wie groß war die
Familie? Mutter,
Vater,
ich.
Zu dritt.
Mhm. Auf der anderen Seite des Flusses, am anderen Ufer, war Italien. Dann zu den Carabinieri und dann waren wir im Flüchtlingslager. Interessant übrigens, ich war vor einigen Jahren, als ich dort in der Nähe einen Literaturpreis gewonnen habe in Vilnica, war ich mit meinem Vater an dem Ort. Und wir haben versucht, gemeinsam zu eruieren, wo es war. Mhm. Und das war eine immens spannende Übung in der Fragilität der Erinnerung. Wir konnten, obwohl wir den ganzen Tag dort verbracht haben, wir sind den ganzen Fluss auf und ab gegangen. Natürlich hat sich dort die Landschaft verändert, es hat sich wahrscheinlich vieles verändert, wir haben uns verändert, aber obwohl wir viele Anhaltspunkte hatten, und mein Vater ja immerhin 30 Jahre alt war damals, konnten wir es nicht finden. Es war sozusagen dieser Ort der Flucht ist verschwunden.
War Deutschland das Ziel? Hatten Sie da irgendwelche Kontakte, Beziehungen, Verwandtschaft oder so? Sprach Nein. jemand Deutsch von Ihnen?
Nein, dass ich jetzt auf Deutsch schreibe, verdanken wir der Korruption im italienischen Flüchtlingslager. Die war nämlich wirklich ganz schlimm. Es gab so ein weißes Brötchen zum Frühstück mit etwas Pseudomarmelade und immer mittags und immer abends Spaghetti mit so einer wässrigen Tomatensauce. Das war alles. Und die Leute wurden dort absichtlich sehr, sehr lange da behalten, weil, wie sich später in einem Prozess herausstellte, die Lagerverwaltung die Fördersummen von der vom UN-Flüchtlingswerk, von dem UNHCR eingesackt hat. $10 pro Person. Zweimal Spaghetti am Tag kostet erheblich weniger. Und dann haben meine Eltern gesehen, dass, also unter Umständen müssen wir hier ein Jahr, zwei Jahre bleiben, völlig unklare Aussichten. Und dann sind wir tatsächlich zu Fuß, also wir sind aus dem Flüchtlingslager geflohen und zu Fuß beziehungsweise mit Autostopp durch Mitteleuropa bis nach Deutschland. Und ich werde das nie vergessen, wir sind über die österreichisch-deutsche Grenze, dort im Salzburger Land. Da windet sich die Grenze und es ist unglaublich schwer zu sagen, wann man wo ist. Zweimal fragten wir Wanderer und einmal sagten sie, ja, schon Deutschland. Oh nein, hier ist Österreich. Dann erreichten wir so einen kleinen Hügel und unten sah man eine dunkel geteerte Straße mit schönen neuen weißen Streifen. Und mein Vater, der Germanophile, sagte, das muss Deutschland sein. Schau dir mal an, wie gut diese Straße gebaut ist.
Aber ging das denn einfach so? Hatten Sie Pässe?
Nein, natürlich alles illegal, wie man heute sagt.
Und das heißt, Sie sind auch illegal nach Deutschland
in Ja, ja, natürlich, natürlich sind wir illegal nach Deutschland.
Aber Sie waren ja ein Flüchtling aus dem Ostblock. Dann war das wahrscheinlich was anderes. Ne?
Der Begriff der Illegalität ist ja ein völliger Schmarrn, weil Flucht ist ein dramatischer Ausbruch aus den herrschenden Verhältnissen. Das heißt, was heißt hier Legalität? Also mit der Flucht entzieht man sich ja gerade den herrschenden legalen Strukturen und man ist in einer absoluten Notlage. Da kann man als Flüchtling jetzt nicht überall die Gesetzestexte studieren und es gab übrigens damals ja auch kein Dublin. Also es gab nicht diese Vereinbarung, dass man dort bleibt, wo man in die EU hineinkommt. Es gab tatsächlich damals eine Regelung, dass Leute, die aus dem Ostblock geflohen waren, nicht zurückgeschickt werden, weil, und das war ja wohl bekannt, dass Republikflucht war, ergo wären meine Eltern ins Gefängnis gegangen und ich ins Waisenheim gekommen. Also insofern waren wir dann ein halbes Jahr in einem Art Lager in Zirndorf, das ist bei Nürnberg, und nach einem halben Jahr haben wir Asyl bekommen.
Und wie haben Sie sich da verständigt? Ich meine, wenn keiner von Ihnen ein Wort Deutsch sprach, stelle ich mir schwierig vor, wenn Sie plötzlich...
Nein, Verständigung ist einfacher, als man denkt, wenn Notwendigkeit und guter Wille da ist. Es gibt ja Gesichtsausdruck, Finger, es gibt die Möglichkeit, etwas niederzuschreiben, etwas zu zeichnen.
Aber ich meine, Sie waren 6 Jahre alt. Wie haben Sie das erlebt? Als großes Abenteuer oder haben Sie geweint und gesagt, ich will heim? Und
nein, haben meine Eltern mir auch immer wieder erzählt, als großes Abenteuer erlebt. Also ich war quasi der Einzige in der Gruppe, der sich da...
Dann ging es schon los mit Ihnen, ja?
der sich da nicht besonders...
Also ein Jahr später, nachdem Sie politisches Asyl erhalten haben, ging es schon dann auf nochmal große Fahrt nach Afrika, nach Kenia. Ihr Vater bekam da eine Anstellung als Ingenieur. Auch interessant, ne?
Nee, er war in einer deutschen Firma, das ist ganz lustig.
Die ist da hingeschickt worden oder so.
Starnberger See, 6 gemütliche Bayern, dort lebt es sich auch schön. Und dann haben die einen Auftrag in Kenia bekommen und dann guckten sie alle meinen Vater an und sagten, na Herr Trojanow, Sie sind ja schon unterwegs, können Sie auch irgendwie nach Kenia, nach Afrika. Und das werde ich auch nie vergessen. Er kam nach Hause und sagte, nächste Woche fahren wir nach Afrika. Und ich bin aufgewacht übrigens.
Da gingen Sie noch gar nicht zur Schule in Deutschland wahrscheinlich, oder doch schon ein bisschen, die erste Klasse?
Ich war gerade eingeschult worden, aber meine Deutschkenntnisse waren waren nicht gut. Das heißt, als wir dann 5 Jahre später zurückkamen, musste ich erst richtig Deutsch lernen. Also ich hatte Basiswissen, aber ich war noch nicht...
Und welche Sprache haben Sie dann in Kenia gleich lernen müssen?
Ich war dann in einem sehr, sehr britischen Internat. Und das hat mich ziemlich geprägt, weil es völlig gemischt war. Also es waren wirklich Menschen aller Ethnien und aller Herkunftsländer. Und es war aber englischer als in England. Das ist ganz typisch für solche postkolonialen Zusammenhänge, dass man das dort im fernen Ausland noch beibehält. Es war wirklich so, wie man es kennt aus den viktorianischen Romanen, ein strenges britisches Internat. Es gab jeden Morgen nur Porridge, aber Porridge nicht mit Milch, wie verwöhnte heutige Menschen das zu sich nehmen, sondern nur mit Wasser zusammengekocht, viel zu lange gekocht, sodass es so Strähnen bildete. Man durfte nur aufstehen, wenn man das gegessen hat. Und seitdem habe ich eine hochinteressante welthistorische Theorie, dass nämlich der Erfolg des British Empires darauf zurückzuführen ist, dass auch die Elite in der Kindheit jeden Morgen Porridge essen musste. Das härtet dermaßen ab, dass man dann überhaupt kein Problem hat, im Kongo zu überstehen.
Sie haben dieses Frühjahr ein Buch veröffentlicht, in dem es wieder um Sport ging, speziell um Fans und die Kultur dahinter. Wir kommen da später vielleicht noch genauer drauf. Jedenfalls beschreiben Sie darin diese Schuljahre, am Kenton College, ne? Ein reines Jugendinternat, ne? Und da war auch der Sport, wieder sehr britisch, das absolute Distinktionsmerkmal. Ne?
Ja, nicht das absolute, aber es war genauso wichtig, ne? Genauso wichtig wie akademisch. Jeden Nachmittag gab es Sport. Am Wochenende gab es die Wettkämpfe mit anderen Schulen. Das heißt, wir haben eigentlich jeden Tag Sport gemacht. Und es war ebenbürtig. Das heißt, jemand, der sehr gut im Sport war und schlecht in der Schule, wurde nicht jetzt irgendwie als dummer Versager abgetan, sondern der hatte halt andere Stärken. Es war gewissermaßen innerhalb eines streng hierarchischen Systems sehr egalitär. Es gab überhaupt keine Bevorzugung. Es gab in keiner Weise wir hatten von dem späteren Präsidenten Daniel Arap Moi den Sohn, eine Klasse über mir. Wir hatten von einem der reichsten indisch-kenianischen Familien einen Sohn da. Das spielte keine Rolle. Innerhalb des Internats waren alle gleich.
Sie schreiben auch da in dem Buch, ziemlich leidvoll sei das gewesen, insofern, weil sie im Cricket, Rugby und Feldhockey eine richtige Niete gewesen seien. Und das seien die Sportarten gewesen, in denen man ja schon, auf die schon geschaut wurden. Ne? Also nicht so Fußball oder sowas, sondern. Ne?
Nein, ich habe das kompensiert dadurch, dass ich im Tennis der Beste war.
Da waren sie im Crick und das hat also alles rausgeholt.
Das hat alles rausgeholt. Aber Cricket ist überhaupt nichts für Tagträumer, wie ich es einer bin, weil man steht da irgendwie im Außenfeld, wartet 40 Minuten.
Und man steht da mit so einem weißen Pullover, sieht man die Leute immer stehen.
Und ja, also in Kenia natürlich ohne Pullover, aber in weißer Kluft, das stimmt. Aber die Farbe, es stört mich jetzt nicht, das ist ja eigentlich sehr schön auf dem grünen Rasen. Nee, das Problem ist, wenn man draußen fernab steht im Feld, sieht man den Ball nicht. Und dann nach 40 Minuten schreien alle und dann sieht man den Ball auf sich zufliegen kommen in einem unglaublichen Tempo und dann fängt man ihn natürlich nicht und dann schreien alle und das war sozusagen die ganze Erfahrung des Cricketspiels.
Ich meine, wenn Sie mir jetzt so gegenüber sitzen, so ein gestandenes Mannsbild mit austrainiertem Body, als gut ausgesehen haben Sie schon immer, da fällt es mir schwer, Sie mir so als schmächtigen kleinen Jungen mit dicker Brille vorzustellen, als genau den beschreiben Sie sich in dem Buch, so der also beim Mannschaftssport immer als Letzter gewählt wird.
Naja, man darf nicht vergessen, Rugby ist ja ein unglaublich schlammiger Sport. Das heißt, Brillenträger sind da schwer im Nachteil. Und ich habe regelmäßig meine Brille verloren, sodass ich dann irgendwann mal der 16. Mann wurde. Aber es ist völlig okay, weil ich habe, was ich bei den Pfadfindern oder im Schach und natürlich auch in der Schule andere Erfolge gehabt. Das heißt, dieses System, dass jeder gemäß seinen Talenten irgendwo Außergewöhnliches leistet und dafür gelobt wird, das funktioniert ziemlich gut.
Danke fürs Erste, Ilja Trojanow. Wir machen Päuschen für die Nachrichten, spielen bis dahin noch Musik aus Indien, wo Sie auch gelebt haben. Davon müssen Sie noch extra erzählen. Jetzt erst kürzer zu K.S. Chitra. Wer ist das und was
hören wir? Chitra. Naja, das ist Musik aus dem berühmten Bollywood. Kehana Hikya, das werde ich nachher ein bisschen erklären. Erstmal hören wir rein.
Mit Joachim Scholl und dem Schriftsteller Ilja Trojanow. Er ist zu Gast heute und hat sich Musik von M gewünscht, wie der französische Rockstar Mathieu Chédid sich als Künstler abkürzt. Au suivant heißt das Lied. Was liegt Ihnen denn daran, Herr Trojanow?
Au suivant ist eine der großartigsten Chansons von Jacques Brel und ist ein Lied, was ich zum ersten Mal gehört habe, kurz bevor ich Abitur machte und es unklar war, ob ich zum Wehrdienst muss. Und es ist eine sehr berührende und gleichzeitig sehr bissige Darstellung der menschlichen Erniedrigung in der Armee. Und in Zeiten, in denen manche von uns wieder sehr militaristisch werden, dachte ich, wäre doch schön, mal daran zu erinnern.
Tout nu dans ma serviette qui me servait de panne, j'avais le rouge au front, le savon à la main. Au suivant, au suivant. J'avais juste 20 ans et nous étions 120 à être le suivant de celui qu'on suivait. J'avais juste 20 ans et je me déniaisais au bordel ambulant d'une armée en campagne. Moi, j'aurais bien aimé un peu plus de tendresse ou alors un sourire ou bien avoir le temps, mais ce ne fut pas Waterloo.
Au suivant von M aus Frankreich. Und damit willkommen zurück zu den Zwischentönen im Deutschlandfunk und unserem Gast, dem Schriftsteller Ilja Trojanow. Wir waren vorhin bei Ihren frühen Jahren, die schon so weltläufig geprägt waren. Bulgarien, Deutschland, Kenia bis 1984, wenn ich richtig gelesen habe, waren
ja,
Sie
so
in Kenia.
Unterbrechung.
Und dann auch mal 4 Jahre in Deutschland. Von ja, 16 bis 20 habe ich, haben
nein,
Sie
nein,
Abitur
gemacht? Nein, nein, es ist kompliziert. Ich war
ja
davor in Essen, weil der Job meines Vaters dann, der Auftrag war irgendwann vorbei. Mhm. Und dann sind wir wieder nach Kenia. Das heißt, ich habe mit 12 in Essen eigentlich richtig Deutsch gelernt. Und dann bin ich, dann habe ich an der deutschen Schule in Nairobi Abitur gemacht.
Wir nähern uns allmählich den Büchern. In München haben Sie sich dann an der Uni eingeschrieben mit 19 für Jura und Ethnologie. Letzteres kann man vielleicht aus Ihrer späteren Biografie ableiten, das Interesse. Das erste gar nicht Jura. Das hört sich so an wie besorgter Rat der Eltern. Junge, studier was Ordentliches.
Ganz genau. Ich, genau ja? So ist es. Weil wenn man seinen Eltern sagt, ich möchte Schriftsteller werden, nehmen sie einen nicht ernst.
Hatten Sie das schon gesagt?
Das wusste ich schon mit 15 oder 16.
Ah, okay.
Das war mir völlig klar. Es gab damals nur keinen Weg. Inzwischen gibt es ja 1-2 Orte, an denen man das studieren kann. Aber damals gab es überhaupt nicht diese Alternative und keiner sagt einem, wie man Schriftsteller wird. Und im Nachhinein betrachtet wäre es am besten gewesen, sie hätten mir 4 Jahre Selbststudium des Schreibens und der Welterfahrung finanziert, aber das machen Eltern natürlich nicht.
Ich meine, Sie haben immerhin 4 Jahre die Fächer studiert, dann doch abgebrochen. Ich meine, 4 Jahre Jura ist schon ganz schön, ja?
Ja, yeah, bis zum ersten Staatsexamen. Also ich habe Grundkenntnisse, aber nicht, dass sie irgendwie einem helfen.
Um dann einen Verlag für afrikanische Literatur zu gründen, war das sozusagen der Schleichweg zur Literatur?
Ja, aber teilweise, es war einfach auch Wahnsinn. Es war ein bisschen so wie das Sportprojekt, über das wir vorhin geredet haben. Man stellt sich ein unmögliches Ziel. Ich habe sehr darunter gelitten, dass ich nicht mehr in Kenia war und habe auch sehr darunter gelitten, dass Afrika in der deutschen Öffentlichkeit kaum vorkam, weder journalistisch und erst recht nicht literarisch.
Wie wurden Sie denn dann zum Schriftsteller? Ihr erstes Buch erschien 1993?
Nein.
Stimmt alles nicht, was man mir rausgesucht hat zu Ihnen?
Also das sind alles kleine Vorstudien. Wir hatten dann in dem Verlag ein Bildband geplant mit dem bekannten Fotografen Michael Martin. Und da gab es keine Texte, da habe ich auf die Schnelle einfach ein paar Texte verfasst. Aber das erste richtige Buch 1996, der erste Roman, Die Welt ist groß und Rettung lauert überall. Ganz einfach, ich habe es am Wochenende und spätabends geschrieben, über 10 Jahre hinweg. Immer wenn die Zeit das erlaubt hat. Und dann habe ich, also mein Beispiel ist jetzt kein wirklich guter Rat für angehende Autorin, weil ich habe einfach 80 Seiten an meinen Lieblingsverlag Karl Hanser geschickt und die haben mich eingeladen zum Gespräch und haben gesagt, das wollen wir machen. Aber das ist natürlich nicht der übliche Weg. Und ab da war mir eigentlich klar, ich habe das Ziel erreicht, was ich eh hatte, und habe mich dann nur noch dem Schreiben gewidmet.
Ich meine, es ist bei Ihnen nun wirklich schwer, Herr Trojanow, sich zu entscheiden, was man genau in den Blick nimmt bei Ihnen als Schriftsteller. Ich lese ja am liebsten Romane und Sie haben so viele tolle geschrieben. Für den erwähnten Weltensammler haben Sie den Preis der Leipziger Buchmesse gewonnen und es gibt Politthriller über ganz aktuelle Themen wie Whistleblowing, Fake News. Ich meine, der Titel des allerersten Romans, den haben Sie schon genannt, Die Welt ist groß und Rettung lauert überall, den könnte man schon paradigmatisch für ihr Lebenswerk nehmen. Die Welt ist groß. 2003 kam der raus. Ich meine, es war gleich der Durchbruch für Sie als Romancier, ne?
Das Buch hat 1996 kam er raus und war tatsächlich ein erstaunlicher Debüterfolg.
Ich bin jetzt gerade ganz fassungslos, weil alles, was ich sage von Jahreszahlen her, kommt mir.
Ja, aber das liegt daran, dass Jahreszahlen.
Habe ich einen falschen Wikipedia-Eintrag gelesen?
Wahrscheinlich, aber das liegt natürlich daran, dass Jahreszahlen Schall und Rauch sind. Es ist ja eigentlich völlig egal, wann das erschien. Ist ja nur für mich wichtig, weil ich mich noch an die Chronologie der Ereignisse erinnern kann. Es gab dann einen sehr dramatischen Moment, der mir vieles beigebracht hat, was mich erwarten würde. Ich war dann im berühmten literarischen Quartett und Herr Reich-Ranitzky hatte den Roman ausgewählt.
Und das war natürlich dann so ein Punkt.
Er hat gelobt. Nein, es ist komplizierter als das. Er hat das sehr gelobt. Dieser junge Mann hat also Zugriff und Energie und Fantasie und was auch immer. So. Davor hatten sie sich aber gezofft und er hatte zwei seiner Mitdiskutanten beleidigt und die anderen drei haben das Buch dann zerfleischt.
Oh nee.
Also haben sie ihm sozusagen heimgezahlt und ich saß da vorm Fernseher und wusste, das wird eine harte Nummer, weil das eigentlich eine Kernerfahrung des Künstlers ist, der Künstlerin, dass man sich ja immer wieder einer Öffentlichkeit aussetzt, die manchmal sehr giftig, sehr bösartig sein kann. Und das muss man aushalten. Also man muss sich immunisieren, ohne zynisch zu werden oder ohne zu sagen, das alles ergibt keinen Sinn. Das heißt, man muss einen Weg finden, mit den Reaktionen umzugehen, die ja deswegen so schwer zu ertragen sind, weil man ja jahrelang dran gearbeitet hat und in dem Moment, in dem das Buch erscheint, vor allem bei Romanen, das Gefühl hat, das ist alles, was ich habe. Also man gibt ja alles hinein und dann kommt jemand und sagt, was ist denn das für ein Scheiß? Und das war eine sehr gute frühe Erfahrung. Danke.
Aber normalerweise war es ja so, damals in den alten Zeiten, wenn der Alte was lobte, wurden trotzdem am nächsten Tag 20.000 Exemplare verkauft.
Nein, wenn sie sich einig waren.
Ach so, wenn sie sich einig waren, ja, war das so? Ich meine, der Roman wurde auch verfilmt und
sehr
war schon ein großer Erfolg für Sie.
Mhm.
Und es kamen dann wirklich ganz schnell ganz viele Globetrotter Sachbücher, sage ich mal auch noch, die immer mit ihren Lebensstationen verknüpft waren. Ich möchte mal auf ein Buch kommen, das mit ihren Jahren in Indien verknüpft ist. Sie sind Ende der 1990er Jahre, hoffentlich bin ich jetzt wieder richtig. Ins damalige Bombay, heute Mumbai gezogen. Vielleicht zunächst erstmal, wie kam es nach Indien?
Das ist wieder so ein Projekt des Wahnsinns. Ich wollte recherchieren, weil ich wusste, dass ich den Roman Der Weltensammler schreiben werde. Ich kannte Indien nicht. Und anstatt einfach mal hinzufahren, habe ich einen anderen Weg gewählt. Ich habe alles aufgegeben in München. habe also verkauft oder verschenkt, Wohnung aufgegeben, meinen Verlag zugemacht und bin einfach nach Indien gezogen. Ich wusste nicht, wie lange ich bleibe, und ich habe mich so sehr dort wohlgefühlt, dass ich fast 6 Jahre geblieben bin.
Ich meine, Sie sind dann natürlich im ganzen Land wieder gereist, haben ein wunderbares Buch über den Ganges geschrieben. Sie sind von der Quelle bis zur Mündung dieses Wahnsinns-Riesenstroms gereist. Worauf ich aber hinaus will, im Januar 2003, richtig, steigen Sie in ein Flugzeug, das Sie nach Jeddah in Saudi-Arabien bringt. Und dort nehmen Sie an einer Hadsch teil, der Pilgerreise nach Mekka. Und das ist Ihnen erlaubt, weil Sie zuvor zum Islam konvertiert sind. Und jetzt sagen Sie mir vielleicht, dass das gar nicht stimmt.
Nein, das stimmt natürlich nicht, weil jeder, der meine Bücher kennt, weiß, dass ich ja völlig undogmatisch bin.
Ja, deswegen, das heißt, aber das stand, ja, aber
das, na, es steht, also, Herr Scholl, ich bin
auch,
jetzt ein
das
bisschen,
stand auch in den ich ganzen Sachen, die ich drüber gelesen habe, da ich dachte, das kann doch gar nicht wahr sein.
Ich bin jetzt ein bisschen erstaunt, dass Sie als so renommierter Journalist glauben, was im Internet steht. Also es steht unglaublich viel Unsinn. Mhm. Ganz einfach, ich bin ja auch ein spiritueller Freidenker. Ich würde mich als anarchistischen Sufi bezeichnen, aber ich folge natürlich überhaupt keinem Dogma und erst recht keiner Theologie. Aber die Vorgeschichte ist ja viel interessanter als diese meiner Ansicht nach legalistische Frage, konvertiert oder nicht. Die Vorgeschichte ist, dass ich ein Jahr lang mit einer Gruppe von Imamen zusammengelebt habe und wir eine Vereinbarung geschlossen haben. Sie bringen mir den Islam bei und ich bringe Ihnen Schreiben bei, weil Sie wollten mehr in der Öffentlichkeit den Islam erklären, so wie Sie ihn verstehen. Und meine Überlegung war, ich mache ein Jahr alles mit, ohne zu urteilen, ohne in irgendeiner Weise mich davon zu schleichen, sondern ich schaue mir erstmal ein Jahr lang an. Und ich hatte gar nicht die Absicht, auf die Hadsch zu gehen. Ich habe das deswegen gemacht, weil ich dachte, wenn ich das erfahre, kann ich die Reise von Richard Burton, über den geht es in dem Roman, zur Hadsch nachempfinden, mit genug Kenntnis. Aber dann am Ende dieses Jahres, es war am Ende von Ramsan oder von Ramadan, haben wir zusammen gefeiert. Und der eine guckte mich an und sagte, das war jetzt so schön mit dir, wir sollten gemeinsam auf Hadsch gehen. Und dann bin ich mit Ihnen gemeinsam.
Sehen Sie, wissen Sie, ich habe gezählt zu Hause, ich habe 18 Bücher von Ihnen. Ja, aber nicht dieses Buch über die Hadsch. Und dann habe ich natürlich geguckt und dann steht da immer, er ist zum Islam konvertiert. Da sagt er, muss er ja eigentlich, weil es ist ja einem Ungläubigen, Anführungszeichen, gar nicht erlaubt. Sie durften sich Hadschi Ilyas nennen, das stimmt.
Na, Ilyas ist einfach die muslimische.
Also richtig Hadschi, so wie bei Karl May?
Die muslimische, naja, jeder, der auf Hadsch war, ist ein Hadschi, das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Und Ilyas ist einfach, das ist ja das Schöne an meinem Namen, er kommt ja von dem alttestamentarischen jüdischen Propheten Elias oder Elijah oder wie auch immer, hat er sehr, sehr viele Schreibweisen. Und es gibt diesen Namen in allen monotheistischen Religionen und in fast allen Ländern. Und das passt insofern sehr gut zu mir.
Aber jetzt erzählen Sie doch mal. Ich meine, man sieht ja bei uns in den Nachrichten immer, wenn die Hadsch losgeht oder die Pilger zu Hunderttausenden, zu Millionen. Dann in Mekka sind. Und oft sieht man sie ja nur, kommt sie in den Nachrichten, wenn was passiert, wenn wieder ein Amoklauf oder wie soll man es nennen, wenn Leute totgetrampelt werden. Ich denke da jedes Mal, denke ich, ach Gott, da kommt ein Muslim, ein gläubiger Muslim, einmal im Leben reist er dahin und dann kommt er um. Wie ist das denn so, wenn man mit diesen Tausenden.
Naja, das ist ein bisschen so, als sagt man, jetzt fährt jemand einmal im Leben richtig tolles Auto und dann gibt es einen Autounfall und er stirbt.
Ja, das stimmt schon.
Also es ist auch Fotos über die deutschen Autobahnen zeigen ja sehr selten eine große Karambolage. Immer wenn 2 Millionen Menschen zusammenkommen, egal wo auf der Welt, gibt es solche Sachen. Wir hatten ja auch hier bei Partys, Duisburg, kann ich mich erinnern. Also das macht es ja nicht aus. Das Interessante an der Hadsch ist ja was völlig anderes. Dass es ein Austreten ist aus dem Alltag, ein Austreten aus der Zeit, wie bei jeder Pilgerreise. Die Pilgerreise ist kulturell eines unserer ältesten Instrumente, um woanders hinzukommen, und zwar auch im metaphysischen Sinne. Es ist aber gleichzeitig völlig in der Moderne, Saudi-Arabien ist ja logistisch betrachtet, technisch betrachtet ein modernes Land, theologisch betrachtet ein rückständiges Land. Es ist eine sehr spannende Mischung. Es ist ein uralter Brauch, also man zieht sich ja völlig aus und hat nur zwei Tücher um den Leib geschwungen, aber dann trägt jemand eine dicke, teure Rolex als Distinktion. Es ist dieses wunderbare Kreisen um die Kaaba siebenmal, was einen mit sehr viel Zuneigung erfüllt, weil da wirklich ein Gefühl der Geschwisterlichkeit vorherrscht. Es sind auch Frauen und Männer zusammen. Und drumherum ist einer der perversesten, dekadentesten Shoppingcenter der Welt. Okay. Das heißt, diese Kontraste, das ist so fokussiert, so auf den Punkt gebracht, die Kontraste zwischen Tradition, Moderne, zwischen Entsagung und Kommerz. Und das bündelt sich alles in der Hadsch. Und gleichzeitig ist dort eine unglaubliche Energie, weil für viele dieser Menschen, ich würde sagen für den Großteil, sich ein Lebenstraum verwirklicht. Das spürt man richtig. Es ist Enthusiasmus, es ist Euphorie, es ist sehr, sehr viel aus sich herausgehen und Teil von etwas anderem werden. Und dann wird's aber immer wieder eingefangen durch den größten Stau der wahrscheinlich der Menschheitsgeschichte, weil wenn da 2 Millionen nach Mina fahren, ist diese achtspurige Autobahn irgendwie stundenlang. Ich bin dann zu Fuß gegangen. Und natürlich auch die Panik bei der Steinigung des Teufels. Bei der Steinigung des Teufels ist es wiederum hochinteressant. Das sind so 3 Säulen und man muss sieben kleine Steine und dann wirft man auf die Säulen. Also symbolische Steinigung des Teufels. So. Sie können sich vorstellen, bei 2 Millionen Menschen ist es relativ schwierig, die Säule zu treffen. Wen trifft man eher? Seine Mitpilger. Und irgendwann mal ist mir dann aufgegangen, das ist gar nicht so dumm, weil der Teufel natürlich nicht in der Säule ist. Der Teufel ist natürlich in jedem Einzelnen von uns, wenn man überhaupt an so etwas wie dämonische Energie glaubt. Und insofern ist es eigentlich völlig richtig, dass wir uns gegenseitig mit Steinen bewerfen, weil wenn man das so versteht, es eine Erinnerung daran ist, dass man erstmal mit sich selber anfangen muss, mit seinen eigenen Teufeleien oder Teuflichkeiten.
Wie lang ist man da? Also mit Anreise und allem?
Das dauert schon 3-4 Wochen.
Und sind Sie anders zurückgekehrt?
Ich würde sagen, dass ich von jeder Pilgerreise anders zurückkehre und ich würde ein bisschen kontrovers behaupten, dass eine wirkliche Reise immer auch eine Pilgerreise ist. Wenn man nicht verändert zurückgekommen ist, dann war es nicht eine Reise, dann war es Strandurlaub oder Tourismus. Aber das, was die Reise ausmacht, ist ja, dass man tatsächlich sich so sehr aussetzt, dass man, und selbst wenn das Wort verändern jetzt ein bisschen hochgegriffen ist, dass man zumindest mit etwas zurückkommt, was man zuvor nicht hatte. Und ich meine nicht ein Souvenir, sondern eine Erfahrung, eine Segnung, eine Erkenntnis oder auch ein Gefühl. Was viele Leute zum Beispiel, weil ich ja wirklich bei fast jeder Veranstaltung angesprochen werde von Leuten, ich war auch ein halbes Jahr in Indien und so, was alle immer wieder berichten, hochinteressant, man kehrt zurück, gerade Leute, die aus Afrika und Indien kommen und waren umgeben jetzt Wochen oder gar Monate lang von Menschen, die sehr viel gelacht haben, die sehr herzlich waren, kommen zurück, schlechte Stimmung. S-Bahn, alle griesgrämig, alle starren auf ihr Handy und man denkt sich, was ist denn hier los? Und es ist dann ein Befremden mit dem Gewohnten und das ist das Wunderbare an der Reise.
Als das Buch rauskam, haben Sie da Reaktionen von Muslimen bekommen?
Ja, jede Menge. Also das Tolle an dem Buch, ich bin auch wirklich sehr stolz darauf, das heißt ja zu den heiligen Quellen des Islam, ist, dass sowohl Muslime als auch Nicht-Muslime das sehr wertschätzen. Ich habe bis zum heutigen Tag keine einzige negative Reaktion bekommen, weil ich das ja aus der Innensicht des Pilgers beschreibe. Es ist ja nicht sozusagen ein von der Ferne. Und das ist natürlich bei all meinen Büchern mein Anliegen. Was mich immer wieder erzürnt, ist, dass wir eine kulturelle und mediale Landschaft haben, in der es gang und gäbe ist, dass man mit Halbwissen aus der Ferne über andere schreibt oder gleich völlig aburteilt. Und immer so eine Fallhöhe. Also wenn man sich genau die Sprache anguckt, ist oft so, man guckt auf die anderen herab. Aber wie kommt man dazu? Wie kommt man dazu, gerade wenn man aus einem Land wie Deutschland stammt, was eine unglaubliche Gewaltgeschichte hat und eine unglaubliche Geschichte von allen möglichen, um es freundlich zu sagen, Widersprüchlichkeiten. Wie kommt man dazu, pauschal das nicht wirklich Bekannte von sich zu weisen. Und mein literarisches Verfahren ist ja immer genau das Gegenteil. Ich versuche aus der Innensicht, indem ich mich wirklich nackt mache, im übertragenen Sinne, das auf mich einwirken lasse und dann, glaube ich, mit einer intelligenten Empathie diese Fremde beschreibe.
Ich gehe jedenfalls aus diesem Gespräch mit Ihnen, um mir das 19. Trojanow-Buch zu besorgen. Dieses Buch über die Hatsch, das will ich jetzt unbedingt lesen. Hören wir wieder Musik. Ganz andere Sphäre jetzt, aber Curtis Blow haben Sie sich gewünscht. The Breaks in einem der ganz frühen Rap-Songs. Was hat es denn damit auf sich?
Naja, ich glaube, dass es ganz spannend ist, sich zu überlegen, was hat man im Leben erlebt, was eine ganz neue Kunst- oder Kulturrichtung hervorgebracht hat. Es ist ja nicht viel. Also vieles ist ja, also ich habe immer drunter gelitten, dass ich die ganz, ganz großen Rock-Aufbrüche der 60er Jahre verpasst habe. Und Curtis Blow, das war so ein Moment, wo ich damals, kann ich mich erinnern, dachte, wow, das ist was Neues. Und das ist ja eigentlich in meinem Leben in der populären Musik die einzige ganz, ganz große Innovation, also Hip-Hop und Rap und alles, was dazugehört.
Clap your hands, everybody, if you got what it takes. Cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are the Breaks. Right back at you, Curtis Blow and Cool and Cool, the Breaks, y'all. Breaks on the bus, breaks on the car, breaks to make you a superstar. Breaks to win and breaks to lose. But these here breaks from your shoes, and these are the Breaks. Break it up, break it up, break it up. Now if your woman steps out with another man,
that's the
Breaks, that's the Breaks. Then she runs over them to Japan.
The Breaks, Curtis Blow and Friends, hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk für unseren Gast heute, den Schriftsteller Ilja Trojanow, den größten Sportler der deutschsprachigen Literatur, so nenne ich sie jetzt mal. Wir hatten es eingangs schon kurz davon, von Ihrer Olympiade. 24 Sportarten, 80 Disziplinen, 4 Jahre Training von 2012 an im Selbstversuch. Jetzt bin ich auch ein bisschen sicherer mit den Jahreszahlen, weil das sind die olympischen Jahreszahlen. Als das Buch damals erschien, ich weiß es noch, waren alle Rezensenten völlig von den Socken. Olympia 2016 vom Fernseher, nicht ohne dieses Buch, hat einer geschrieben und ein anderer. Das Buch ist genial, Schnauf, größenwahnsinnig, Schnauf, anmaßend, Schnauf. Alles auf einmal. Wie gesagt, ich musste jetzt während Olympia 2024 in Paris, als ich stundenlang selber vorm Fernseher saß, so oft an Sie denken. Und wieder beim Stabhochsprung dachte ich, wie hoch sind Sie eigentlich da gekommen?
1,60.
1,60?
Der Trainer sagte, du springst nicht mit Sprungkraft, sondern mit schierem Willen.
Aber ich meine, da ist ja der Stab schon länger.
Ja, das hat nichts egal, zu sagen. Ja. Nee. Es ist nicht so, dass man an dem Stab hochklettern kann und dann rüberhüpft.
Ich meine, Armand Duplantis, gegenwärtige Weltrekordler, der war 2012 noch ein Kind. Damals haben sie wahrscheinlich dem Franzosen Renaud Lavillenie zugeschaut. Ne? Das war der Superstar.
Ich kann ja, das ist auch so ein bisschen so sein. Aber interessant ist natürlich jetzt, da wir dieses Lied von Curtis Blow gehört haben, ist für mich war das Highlight ja dieses Mal Breaking. Breaking. Ja. Das fand ich irre.
Ja.
Und wenn man jetzt genau zugehört hat, da ist alles schon vorhergesagt. Dieses ein bisschen so spöttische, den anderen ein bisschen herausfordern, diese verschiedenen Rhythmen, zu denen man sich ja anpassen muss, und dann diese Selbstinszenierung. Also es ist ja immer ein bisschen was so, wie gibt man sich? Also die Haltung. Und ich fand das ganz toll, weil das ja noch nicht so durchprofessionalisiert, durchstrukturiert ist. Da war noch ein bisschen was Verspieltes, ein bisschen was.
Ich habe das auch so gern geguckt, weil selbst die Kontrahenten haben sich gegenseitig applaudiert, ne? Und dieser standen ja nebendran, wenn der andere dann seine Moves machte oder so und klatschten dann auch und sagten Anerkennung so. Das war so eine ganz völlig schöne
diese
Atmosphäre.
Dieser völlig korrupte IOC hat das abgeschafft.
Dass sie das jetzt einmal machen und dann wieder nicht, ist irgendwie eine komische Nummer.
Unglaublich. Ne? Dafür gibt es ja so merkwürdige Sportarten, wo Leute schießen und zwar 5 verschiedene Variationen, kein Mensch zuguckt.
Das ist das Langweiligste, ne?
Also irgendwo. Nicht einmal vor Ort sind Zuschauer.
Luftpistole 50 Meter. Aber jetzt nochmal zu Erden. Zu Ihrer Olympiade, Herr Treuer.
Ich muss ja aber kurz korrigieren, weil ich bestimmt dann 7 Hate-Mails kriege von den Schützen, weil Luftpistole schießt man natürlich nicht auf 50 Metern. Ich sehe schon die E-Mails. Sie behaupten, Sie hätten sich damit beschäftigt und wissen nicht einmal.
Ich habe es gerade erfunden, aber Sie haben völlig recht. Wahrscheinlich kriegen wir Post.
Wir entschuldigen uns bei allen Schützen.
Ich hoffe ja immer, dass endlich mal eine Goldmedaille beim Schießen vorankommt, weil das geht nämlich immer am Anfang los. Und am Anfang dauert es immer ungefähr 5 Tage, bis die Deutschen die erste Goldmedaille bekommen. Jetzt zu Ihren Olympischen Spielen. Sie sind wirklich zu den Mutterländern der Sportarten gefahren. Ne? Wir haben vorhin schon erklärt, wie das alles so logistisch ging, dass es sich immer ganz gut ergänzt hat mit anderen Reisen. Haben aber dann auch dort immer dann, ja, dann so die Protagonisten getroffen, also die Sportler, die Profis. Wie haben denn die eigentlich reagiert? Ich meine, da kommt so ein Schriftsteller nach Japan, da ins Judo-Heiligtum. Will mal trainieren.
Sie haben so recht mit Ihrer Frage, weil da hatte ich wirklich auch Bammel.
Ja.
Es war genau das Gegenteil.
Ach.
Mein bestes Beispiel ist, ich war in Brooklyn, weil ich an der NYU unterrichtet habe und habe dort die ganze Zeit geboxt in einem dieser wirklich legendären Gyms. Und das sind Ex-Weltmeister und so weiter dort. Und die ersten 2-3 Mal gucken sie sich das so aus der Ferne ein bisschen skeptisch an. Wenn sie aber merken, dass man den Sport respektiert und dass man beim Training alles gibt, dass man da wirklich ernsthaft dabei ist, dann kommen die nach dem 3. Mal, reichen einem die Faust und honorieren das. Also das fand ich bei allen Sportarten wirklich, wirklich wunderbar, dass man sehr, sehr schnell aufgenommen wird, wenn die Menschen merken, er ist Teil unserer Community. Er ist ein wirklicher Ruderer, er ist ein wirklicher Boxer. Und das wirklich bezieht sich nicht auf die Kompetenz, sondern das bezieht sich auf die Hingabe, auf das Interesse. Und dadurch, dass ich natürlich überall auch auf die Leute zugegangen bin, alles wissen wollte, mich völlig reingebracht habe und meistens völlig ausgelaugt war, hatte ich eigentlich nur positive Erfahrungen. Das war sehr schön.
Und im Iran haben Sie Ringen trainiert. Wie war das denn?
Also Iran begann mit einer Katastrophe. Wir gingen als allererstes ins Stadion. Ich war mit meiner Übersetzerin. Und eigentlich dürfen Frauen nicht ins Stadion. Mhm. Und sie hat begonnen zu weinen, weil sie jetzt eine Sondergenehmigung hatte als meine Übersetzerin. Und sie aber total begeistert ist von dem Sport und immer davon geträumt hat, das mal zu sehen. Und wir waren in so einer Ehrenloge und irgendjemand, ohne mich zu fragen, hat dann dem Stadionsprecher gesagt, ich sei da, bekannter Schriftsteller aus Deutschland, und hat dann einfach erfunden, ich sei Ringer-Fan und man hat mir das Mikrofon gegeben.
Ach,
und ich war zum ersten Mal in meinem Leben beim Ringer-Wettkampf und musste vor 8000 Leuten irgendwas über Ringen sagen. Ich habe mich nie in meinem Leben so sehr geschämt.
Welcher Sprache denn?
Naja, natürlich hat sie ja dann übersetzt.
Ach, was haben Sie gesagt?
Ja. Ich habe natürlich Allgemeinplätze und also was soll ich denn sagen? Ich meine,
ja.
Und dann war ich mit dem Nationaltrainer der Jugendmannschaft. Mhm. Ich glaube 2 Wochen jeden Tag 2 Einheiten.
Ja, richtig in diesem Trikot da so mit dem Höschen und so.
Ich habe Fotos davon.
Oh.
Es schaut ein bisschen merkwürdig aus, aber Ringen ist eigentlich ein sehr, sehr schöner Sport. Das Problem bei Ringen ist, man muss sehr viel wissen, damit man beim Zuschauen das tatsächlich dann genießen kann.
Ich meine, das ist aber auch schon wieder ein Sport, wo man richtig kräftig sein muss. Haben Sie vorher irgendwie ein halbes Jahr in der Muckibude sich ein bisschen was draufgeschafft?
Nein, ich bin
oder
ja,
zu Hause
ich bin ja von Haus aus,
oder so?
Bin
oder?
Ja von Haus aus eher stabil gebaut. Ich bin ja nicht so ein ganz dünner und zarter. Und es ist nicht so, dass das Muskeln das Entscheidende sind, sondern es geht wie bei all diesen Sportarten ja auch bei Judo zum Beispiel viel auch um Technik. Mhm. Das heißt, mit einer guten Technik kann man auch mit weniger Muskeln reüssieren.
Ich meine, ich habe jetzt wieder bei Olympia die Turner unendlich bewundert, ne? Diese unglaubliche Körperbeherrschung. Das haben sie in Bulgarien.
Ja, mit dem ehemaligen Weltmeister im Ring.
In ihrer Heimat. Ist das so ein Mutterland fürs Turnen?
Nein, aber dieser Mann war ein Phänomen. Der war, ich weiß nicht, wie oft Weltmeister. Das ist so eine. Der war nur spezialisiert auf Ring. Das gibt es ja beim Turnen. Und Ring hat mir sehr, sehr gut gefallen. Bei den anderen Sachen hatte ich enorme Probleme, weil, und das ist jetzt eine wirklich interessante Anekdote, wie man den Menschen, sei es Literatur oder Sport, in frühem Alter versauen kann. Ich hatte, als ich dann in Essen war, zum ersten Mal Turnen in meinem Leben. Ich war natürlich der Schlechteste. Und ich hatte so einen richtig, ich würde sagen, halb sadistischen Lehrer, der mich sofort niedergemacht hat. Und das war so eine negative Erfahrung, dass ich seitdem lebenslang einen Hass habe auf Turnen. Und das erlebe ich so häufig auch mit anderen Leuten, die einen irgendwie Deutschunterricht hatten, wo sie ein Gefühl der Erniedrigung hatten, wo sie überhaupt nicht abgeholt wurden. Und das ist wirklich schlimm. Also wenn aufgrund solcher Erfahrungen im frühen Alter so etwas Wunderschönes wie zum Beispiel Literatur oder Sport einem dann überhaupt nicht mehr zugänglich ist.
Ja, aber nochmal zum Turnen. Ich meine, das ist ja nun wirklich, Körperkraft und Beherrschung und Technik. Ich meine, ja. Salto, Überschlag, Flickflack, sagen Sie jetzt nicht, dass Sie das auch hingekriegt haben?
Nein. Im Turnen, nee, so nicht. Turnen überhaupt keine Chance.
Okay. Nein. Was haben Sie denn da gemacht?
Naja, es gibt natürlich Basisübungen beim Barren oder also sozusagen die einfachen Sachen, aber da kommt man natürlich nicht weit.
Ich meine, Sie waren ja halten zu Gnadenau wirklich nicht mehr der Jüngste, Anfang 40, das ist für einen Leistungssportler eigentlich längst Schluss. Haben Sie sich
nicht auch verletzt mal
irgendwie?
Nein, aber es ging auch nicht, um das nochmal klarzustellen, es ging ja auch nicht um den Leistungsgedanken. Es ging um den Gedanken,
mit dem Ziel halb so gut wie die Weltmeister?
Ja, das ist ja interessant. Nur die Medien haben das Ziel ernst genommen. Die Leser haben verstanden, dass das ein Augenzwinkern ist. War mal sehen, wie weit ich komme. Das ist ja eine vage Metapher. Ist ja nicht sozusagen mathematisch jetzt. Aber es ist interessant, manche Leute nehmen das sehr ernst, weil wir natürlich in so einer durchökonomisierten Gesellschaft sind, wo ja alles messbar sein muss. Es ging ja überhaupt nicht um die Messbarkeit, sondern es ging darum, dass ich den jeweiligen Reiz verstehe. Das heißt, auch in Sportarten, in denen ich gar nicht gut war, weil ich meistens sehr gute Trainer hatte, hat man mir vermittelt, was das Besondere an dieser Sportart ist. Und das war ja viel wertvoller.
Ich meine, wer jetzt dieses Sport-Olympia-Treuernuff-Buch googelt, der wird auch gleich auf ein ganz aktuelles stoßen. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Diesem Frühjahr haben Sie zusammen mit dem ehemaligen Germanisten Professor Klaus Zeiringer und ja ebenfalls ein Sportfreak ein Buch über Fans geschrieben. Da kann man auch wieder herrlich ausschlachten für Ihre Biografie. Da erfahren wir ganz viel über Ihre Tennisleidenschaft. Ich gucke ja auch mit größter Begeisterung die Grand Slams und habe Sie so beneidet, weil Sie da wirklich live dabei waren, zum Beispiel in Wimbledon.
The Q.
Und das ist also, nun wirklich mich, very British.
Das ist very British, ja. Aber gute Nachricht an alle, die gerne mal hingehen würden. Es ist ein wunderschönes Erlebnis. Man muss nur ganz, ganz früh aufstehen. Aber das ist einfach egal, wie tennisbegeistert man ist. Es ist ein einmaliges Erlebnis, weil man da ganz früh, am besten so 4 oder 5 in der Früh, ist man dort, reiht sich ein, bekommt eine Nummer. Und dann sitzt man mit all diesen Leuten, der Tag beginnt allmählich, die Sonne geht auf, die Vögel zwitschern. Es ist sehr entspannt, ältere Herrschaften und Damen kommen zu einem, fragen, wie es einem geht. Irgendwann mal reiht man sich auf und bekommt dann, je nachdem, welche Nummer man hat, aktuell für den Tag ein Ticket für einen der
Das Kurs. War mir vorher gar nicht so klar, bevor ich vor Ihrem Buch, Herr Treuernoff, dass man da wirklich noch für Karten anstehen kann, weil man ja immer denkt, diese Turniere sind irgendwie innerhalb von 2 Tagen online ausverkauft oder so.
Wimbledon ist interessant. Wir hatten vorhin ja diese Frage bei der Hajj, Kommerz und Spiritualität. Hier haben wir ja ein sehr interessantes Mischverhältnis von Weltereignis, unglaubliche Einschaltquoten, Riesengeschäft, aber Tradition, die nicht angetastet wird. Und zur Tradition gehört zum Beispiel, auf den Courts gibt es keine Werbung. Wenn man das vergleicht mit US Open, man kann vor Werbung den Ball gar nicht mehr sehen. Wimbledon gibt es Werbung nicht. Und The Q. Jeder soll eine Chance haben, wenn er genug Leidenschaft mitbringt, ein Ticket zu kriegen. Was ich toll finde, es gibt natürlich auch unfassbar teure Tickets für die Wohlhabenden, aber es gibt auch diese Möglichkeit. Und interessanterweise, und hier kommen wir sozusagen zu einem Paradox des vermeintlichen Wohlstandes, ist die Erfahrung durch die Q viel, viel schöner. Man ist ganz früh dort, man kommt früher rein, man ist schon um 10 Uhr drin, man hat das ganze Gelände bis 11 Uhr für sich. Ich habe gesehen, wie Djokovic trainiert, also wirklich aus 2 Metern.
Wow.
Ich habe meine als ehemaliger Leistungssportler Tennis natürlich unglaublich faszinierend. Es ist eigentlich, würde ich behaupten, eine schönere Erfahrung, durch die Queue das Ticket zu kriegen, als 1.000 Pfund zu zahlen und einfach da anzutanzen.
Wie fanden Sie denn dieses Jahr das Finale Alcaraz gegen Djokovic, den alten Champion gegen den Jungen? Hat keine Chance gehabt gegen den Jungen.
Ich habe aber schon, nicht um mich zu loben, aber ich habe wirklich schon vor einem Jahr gesagt, dass das jetzt das letzte Jahr von Djokovic wird, weil er jetzt wirklich am Limit des dessen ist, was möglich ist, wenn man im Leistungssport das Altern aufhalten will.
Aber wie hat er sich gefreut, als er jetzt die Goldmedaille in Paris gewann, oder? Oder haben sie es ihm nicht abgekauft? Ich war ganz gerührt.
Ich habe das nicht gesehen, ich weiß es nicht. Ich habe ein Problem mit ihm, weil er als so bekannter Sportler, finde ich, mehr Vorbild sein müsste. In vielen Sachen, in vielen Bereichen.
In der Corona-Zeit hat er, glaube ich, sich viele Sympathien verscherzt.
Nicht nur Corona, er lässt sich auch vom serbischen Nationalismus vereinnahmen. Und mir ist es wirklich lieber, wenn Sportler dann diese öffentliche Aufmerksamkeit nutzen, um irgendeinen positiven Akzent zu setzen.
Aber apropos alte Granden, zu meinem Leidwesen finden Sie Rafael Nadal nervig, und der war immer mein ewiger Lieblingskönig der Löwen.
Ja, es tut mir leid, Sie zu enttäuschen, aber ich bin absolut überzeugt, dass er sehr, sehr oft gedopt war, sein Tennis ist eine körperlich unfassbar aufreibende Variante des Tennissports, und wenn man sich das anguckt, wie sein Körper aussieht und so. Also, und außerdem finde ich das Tennis einfach nicht attraktiv. Ich war immer ein Federer-Fan.
Ist ja All-Time Hero, ne? Roger.
Ja. Nee, ich finde Eleganz, und ich finde vor allem diese strategische Intelligenz auf dem Court. Ich habe ja wirklich sehr intensiv Tennis gespielt. Das ist ja das Tolle. Man kann tatsächlich mit Strategie, kann man einen besseren Spieler am Bein stellen.
Noch einmal Musik für Sie, Herr Trojanow. Aus der Oper von John Adams, Nixon in China, haben Sie sich die Eröffnung des ersten Aktes gewünscht. The People Are the Heroes Now. Ich habe das selber noch nie gehört, kannte nur den Titel der Oper. Und dass es ja musikhistorisch und politisch zugleich ja sehr bedeutend ist, dieses Werk. Was verbinden Sie damit?
Also ich bin Opernfan. Mein Großvater war der Chefregisseur an der Oper in Sofia. Ich bin mit Opern aufgewachsen. Und John Adams ist wahrscheinlich derjenige, der in unserer Epoche als kanonisiert werden wird. Die Oper ist ein Wahnsinn, weil jeder gesagt hätte, was ist denn das für ein Thema für eine Oper? Präsident Nixon zum ersten Mal in China, dann trifft er Mao Zedong und die anderen, und die sitzen da und reden. Das geht ja nie und nimmer auf. Und ein geniales Libretto und diese unfassbare Musik von John Adams ermöglichen es, dass wir eine Oper haben, die tatsächlich weltpolitische Zusammenhänge herunterbricht und gleichzeitig die Figuren sichtbar macht. Das heißt, wir haben lebendige Figuren und die ganz großen globalen Zusammenhänge in einem. Es ist eines der absolut großartigsten Opern der letzten 100 Jahre.
Und wir hören das Orchestra auf St. Luke's unter der Leitung von Edo De Waard.
The fields are white, the
Die erste Szene der Oper Nixon in China von John Adams. The People Are the Heroes Now. Für Ilja Trojanow haben wir dieses Lied gespielt, den Schriftsteller, unseren Gast heute im Deutschlandfunk, in unseren Zwischentönen. Das jüngste Buch ist immer das Wichtigste für einen Schriftsteller. In der raschen Folge, wie Sie allerdings publizieren, Herr Trojanow, ist eins vom letzten Herbst auch noch ganz frisch. Es ist ein Roman, der Ihnen, glaube ich, so am Herzen liegt, wie er die Trojanow-Leserschaft verblüfft hat. 1000 Morgen und ein Traum.
Nein, 1001 Morgen.
Jawohl.
1001 Morgen.
Ich habe mich verlesen. Entschuldigung. Aber es geht in dem Roman um nichts weniger als die Rettung des Planeten. Und Sie schicken ja da eine Zeitreisende zurück in die Vergangenheit. Als ich das Buch in die Hand bekam, dachte ich, ach, also jetzt Trojanow goes Science Fiction, auch das noch. Wie kommt's denn?
Naja, es ist nicht Science Fiction im engeren Sinn, sondern es ist Utopie. Oh, und die Utopie war mir immer wichtig und ich hatte einfach die Nase voll von diesen ganzen Weltuntergängen, die ja rauf und runter gespielt werden, überall, Funk, Fernsehen und auch in der Literatur. Das ist ziemlich absurd, weil wir relativ viel ja im Sinne von sozialer Gerechtigkeit, im Sinne von Versorgung, im Sinne von kultureller Entwicklung hingekriegt haben als Menschheit. Vieles ist noch zu bewältigen. Aber jetzt in diesem Zustand, in dem es offensichtlich eine Umwandlung von Wirtschaft und Gesellschaft braucht, dass wir da die Waffen strecken und uns quasi jetzt paralysiert zurücklehnen und nur noch ins Apokalyptische mit unserer Fantasie begeben, fand ich sehr unzufriedenstellend und habe dann einen utopischen Roman geschrieben, der eine ganz einfache Idee hat. In der traditionellen Utopie reist jemand aus unserer Welt irgendwo hin, meist eine Insel, und entdeckt eine viel bessere Gesellschaft und berichtet darüber. Ich drehe es um. Es gibt diese bessere Gesellschaft. Ich habe sie ganz einfach konstruiert. Ich habe mir die allgemeine Erklärung der Menschenrechte vorgenommen und ich habe mir gesagt, wie müsste die Erde sein, damit sie für alle Menschen überall gilt. Und dann kommt das heraus, was im Roman ist. Interessanterweise finden das viele weltfremd und naiv. Woraus folgt, dass, glaube ich, viele von uns nicht wirklich an die Menschenrechte glauben, zumindest nicht als konkretes Ziel. Und in dieser Gesellschaft, die Zeitreise ist erfunden, gibt es junge Menschen, die zurückreisen, um quasi früheren Generationen ein bisschen zu helfen, diese Verbesserung frühzeitig zu erreichen. Das ist die Grundidee. Und dadurch entsteht natürlich zum einen sehr viel Drama, sehr viel Spannung, aber auch eine umgekehrte Perspektive. Das, was uns selbstverständlich erscheint, ist für diese Zeitreisenden natürlich verblüffend, erstaunlich und teilweise völlig unverständlich.
Wenn Ihre Zeitreisende eine Kronautin, schicken Sie ins 18. Jahrhundert zu einer Piratin.
Ja, ja. Also sie dachte, er ist ein Pirat, aber der Pirat erweist sich als Piratin. Naja, wieso die Piraten? Weil es natürlich eine selbstorganisierte Gesellschaft war, die teilweise progressive Elemente hatte, aber auch eine Gesellschaftsform, von der wir sehr wenig wissen, weil sie selber keine Zeugnisse hinterlassen hat. Das heißt, es ist immer gut für die Fantasie, wenn man über etwas schreiben kann, was nicht durch und durch schon historisch erzählt ist.
Und natürlich muss sie auch noch zu den Olympischen Spielen in Sarajevo 1984.
Ja, wobei das ist ein kleines Scherzo, ein bisschen so ein Sorbet nach einem sehr, sehr gewichtigen und auch tragischen Kapitel.
Aber nochmal zur Utopie. Sie sind ja auch, Herr Trojanow, ein dezidiert politischer Kopf, schreiben journalistisch, essayistisch, auch Kolumnen zu aktuellen Themen. Wie geht es Ihnen denn als solcher eigentlich derzeit, der so viel tut für die Verständigung zwischen Welten und Kulturen? Und momentan sieht man quer durch die Welt, also auch durch unser demokratisches Europa, wie sich immer mehr Kräfte ballen gegen die Toleranz, gegen das Fremde, die Fremden vor allem. Ich meine, für so einen Weltensammler wie Sie muss das doch furchtbar frustrierend sein, oder?
Es ist schwer erträglich, nur ich möchte eine Sache sagen, die mich wirklich umtreibt. Es ist nicht so, dass man Ressentiments, Xenophobie, Rassismus und so weiter nur in der AfD findet. Wenn man genauer hinguckt, auch in meinem Bekannten- und Freundeskreis, ist auch in den sogenannten liberalen Leuten ein Erstarken von solchen Positionen. Allgemeinplätze über die sind nicht integrierbar, die passen nicht zu uns. Irgendwie eine diffuse Angst, dass jetzt der weiße Mensch irgendwie unter die Räder kommt und so weiter und so fort. Oft nicht reflektiert, oft zwischen den Zeilen. Aber das Problem dieser, was Sie ansprechen, dieser mangelnden Offenheit gegenüber dem anderen, ist nicht ein Problem, was wir reduzieren sollten nur auf eine Partei, so gefährlich sie auch ist, sondern es ist tatsächlich, glaube ich, eine relativ breite Bewegung, bei der man mit sehr viel Hass und mit sehr viel Selbstherrlichkeit auf globale Probleme reagiert. Und nur ein Satz dazu, jeder, der das ohne nachzudenken verurteilt, dass all diese Menschen aus dem globalen Süden fliehen, sollte sich daran erinnern, dass ein Großteil des Planeten beherrscht ist von Leuten, die von Europa aus irgendwo geflohen sind, dort die Einheimischen überwiegend ermordet haben und jetzt dort in Amerikas, in Australien und so weiter vorherrschen. Das heißt, jetzt so zu tun, als sei Migration was völlig Neues, ist absurd.
Vielen Dank, Ilja Trojanow, für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute.
Ja, Ihnen auch. Danke.
Musik aus Afrika haben wir jetzt für den Schluss dieser Sendung aufgehoben. Fela Kuti hören wir noch, den nigerianischen Musiker mit Zombie. Sagen Sie noch ein ganz kurzes Wort dazu, Herr Trojanow.
Ein radikaler, politisch und ästhetisch radikaler Musiker, eine Jahrhunderterscheinung.
Und so schließen diese Zwischentöne für heute. In der nächsten Woche unterhält sich meine Kollegin Tanja Runow mit dem Schriftsteller Arno Geiger. Jetzt sage ich, Joachim Scholl, Dankeschön fürs Zuhören. Wir wünschen noch einen schönen Tag. Haben Sie eine gute Woche. Alle unsere Sendungen rufen Sie ab, wann immer Sie mögen, online oder in unserer DLF-App. Und jetzt Fela Kuti mit Zombie.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.